Jetzt komme ich zur Predigt. Ich habe die Predigt überschrieben, auf Gott hören. Ich habe so lange hin und her belegt. Das ist die dritte Predigt in einer Woche vorbereiten. Was machst du denn da jetzt? Und hin und her auch gefragt, so Herr, was hast du? Und dann hat er mir einen Impuls ins Herz gegeben und hat gesagt, du musst nicht unbedingt predigen. Mach doch einfach eine Zeit, wo wir auf Gott hören. Das machen wir auch, aber er hat mir trotzdem noch ein paar Worte vorher gegeben. Also ich werde noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wir nehmen gleich eine Zeit tatsächlich, wo wir uns auf Gott ausrichten und mal hören, was er zu sagen hat. Gerade so ein Jahresende, das ist die Zeit, wo wir einerseits zurückblicken, ja. Und ganz ehrlich, wenn ich so zurückblicke auf dieses Jahr, dann habe ich manches überhaupt nicht kommen sehen, war von manchem frustriert, von manchem aber auch freudig. Also gerechnet habe ich mit vielem überhaupt nicht. Und wenn wir nach vorne schauen, wir wissen nur so, was für Entscheidungen gefallen sind, aber wer weiß ganz genau, was denn auf uns zukommt. Kann keiner von uns genau sagen. So. Und man stellt sich immer so die Frage, hat man auch die richtigen Entscheidungen getroffen? Geht es in die richtige Richtung? Gehen wir einen guten Weg? Wie geht es weiter? Aber ganz ehrlich, weißt du es vorher? So, und ich bin sehr froh darüber, dass wir uns auf unseren Gott verlassen können, dass wir auf ihn hören können, dass wir ihn fragen können und auch seine Weisung zu Herzen nehmen können und dann entscheiden können. Er ist ein Gott, der gerne zu seinen Kindern spricht. Es ist nicht so, dass wir ihn erst überreden müssten. Er will gerne reden. Wir sind es manchmal, die nicht hören wollen. Ein praktisches Beispiel aus diesem Jahr, die meisten von euch wissen das und ich werde es trotzdem nochmal erwähnen. Wir haben als Gemeindeleitung schon längere Zeit, und längere Zeit meine ich jetzt nicht ein paar Monate, sondern schon ein paar Jahre lang, im Blick gehabt, dass der Pastor irgendwann in Rente geht. Das ist ja auch im Februar passiert. Genau. Und wir haben einen Plan gemacht, haben überlegt, natürlich, das Beste wäre, einen Nachfolger zu finden, ja, der meine Stelle dann antritt. Und haben aber nicht gesagt, so, das ist aber die einzige Möglichkeit, sondern wir haben noch ein paar andere Alternativen geguckt. Und dann haben wir von all diesen anderen Alternativen einen Plan favorisiert. Und haben gesagt, so, okay, wenn das jetzt nichts wird, wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit, auch wenn die Rente schon angefangen hat, nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit. Aber dann würden wir Gespräche mit einer anderen Gemeinde hier aus Wolfsburg aufnehmen und überlegen, ob wir da nicht zusammengehen, fusionieren. Das haben wir, glaube ich, am Anfang dieses Jahres haben wir das so festgelegt. Und dann im Mai sind wir nochmal zusammengekommen. Wir kommen ja sowieso regelmäßig zusammen. Und dann haben wir aber nochmal das Ganze in Frage gestellt und gesagt, so wollen wir den Herrn vielleicht nochmal fragen, ob das jetzt auch die richtige Entscheidung war. Und dann sind wir nochmal ins Gebet gegangen, haben auf Gott gehört und haben empfangen. Jeder hat was anderes empfangen, es war nicht alles dasselbe, aber alles deutete in dieselbe Richtung. Und das war wirklich unabhängig voneinander. Wir haben auch vorher nicht gesagt, so in die Richtung, das, da neige ich zu oder so, sondern wir haben wirklich einfach darauf gehört. Und das, was Gott gesagt hat, ist, die Gemeinde ist ihm zu wichtig, dass sie einfach aufgelöst wird oder ihre Identität verliert. Und das würde sie auch, wenn wir mit einer anderen Gemeinde fusionieren. Dann würden wir unsere Identität, die wir im Moment haben, verlieren. Dann würden wir einen Teil der anderen Gemeinde, die würde dadurch verändert werden, weil wir dazukommen. Ja, auch ihre Identität wird sich anpassen. Aber der Herr sagt, nein, ihr seid mir zu wertvoll und zu wichtig. Ja, was jetzt? Und dann haben wir diese Entscheidung, diese Fusionsgespräche zu führen, erst mal wieder zurückgestellt und gesagt, nein, das verfolgen wir jetzt nicht und wir gehen diese Gespräche nicht an. Und das heißt dann natürlich auch, Stefan, mach weiter. Das war für mich jetzt auch nicht unbedingt so einfach. Ich hatte mich eigentlich schon darauf gefreut, irgendwann mal in den Ruhestand zu gehen. Das ist nicht so einfach. Und der Herr hat uns trotzdem ermutigt, auch danach immer wieder ermutigt, betet weiter für einen Nachfolger, der kommt, er wird kommen. So, diese Entscheidung, die wir da getroffen haben, das war nicht, weil wir jetzt einen Nachfolger im Blick haben. Den haben wir immer noch nicht im Blick. Wir haben zwar im Moment noch einen Bewerber, aber ob das was wird, ist, steht wirklich außer Frage, also steht wirklich überhaupt noch nicht fest. So, von daher, wir haben im Moment nichts in Sicht. Diese Entscheidung ist auf Glauben gebaut. Wir wollen unserem Herrn vertrauen. Ja. So. Wir vertrauen auf das Reden Gottes. Aber auch deswegen, weil nicht nur einer gehört hat. Das war uns auch ganz wichtig. Es waren drei, die gehört haben. Ja, drei, die unabhängig voneinander etwas empfangen hatten, auch sehr individuell und trotzdem eine Richtung. Und das war für uns Weisung genug, zu sagen, diese Entscheidung revidieren wir. Wir sind in guter Gesellschaft dabei, wenn wir auf Gott hören. Und Weihnachten ist ja nun noch nicht so lange her. Und darum, da ich mich da sowieso mit dieser Geschichte auch in den letzten Wochen auseinandergesetzt habe, ist mir nochmal aufgefallen, wie oft Gott im Zusammenhang mit der Geburt Jesu zu Menschen spricht. Wisst ihr, dass er 10-mal zu 8 verschiedenen Personen oder Gruppen spricht? 10-mal. Ich habe jetzt Johannes' Geburt damit einbezogen, weil die gehört auch mit dazu. Johannes war der Wegbereiter für Jesus, deswegen 10-mal spricht er. Ich will euch das nur mal ganz kurz noch mal ins Gedächtnis rufen. Ich werde keine Bibelstellen sagen. Ihr findet die Bibelstellen alle in Matthäus oder in Lukas. Markus und Johannes berichten beide nicht davon, aber in Matthäus und Lukas und auch nicht jeder Hinweis ist bei beiden zu finden, sondern manchmal ist es nur bei einem zu finden. Aber ihr könnt das gerne da nachlesen. Zacharias, der Vater von Johannes, bekommt Besuch von einem Engel, um die Geburt seines Sohnes vorausgesagt zu bekommen. Der war schon alt, seine Frau hat das ganze Leben lang keine Kinder bekommen. Das war für ihn eine sehr überraschende Nachricht. Ja, und er hat es nicht geglaubt. Deswegen ist er stumm geworden. Könnt ihr alles nachlesen. Kurze Zeit später bekommt Maria Besuch von einem Engel. Und auch ihr wird vorausgesagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Als Maria dann schwanger war, besucht sie Elisabeth, die Frau von Zacharias, die ja auch schon schwanger ist. Und als Elisabeth Maria sieht, fängt ihr Kind im Leib an zu hüpfen und sie fängt prophetisch an, über das Kind in Marias Leib zu prophezeien. Übernatürlich, vom Heiligen Geist. Da spricht sie Dinge aus, könnt ihr nachlesen, das ist eindeutig, das konnte sie nicht wissen. Ja, da spricht sie Dinge aus, die Gott ihr eingegeben hat. Josef, bin ich letzte Woche darauf eingegangen, Josef, der Mann von Maria, brauchte eine klare Ansage von Gott. Weil für ihn war nur offensichtlich, Maria ist schwanger. Also muss sie irgendwie Hurerei betrieben haben, irgendwie mit irgendjemandem geschlafen haben. Und dann spricht Gott im Traum zu ihm und sagt, nein, Josef, sie ist vom Heiligen Geist schwanger, nimm sie zu dir, nimm sie als deine Frau. Und Josef gehorcht. Dann bekommen die Hirten Besuch. Das ist eine der Gruppen. Ja, das waren ja nicht einzelne Leute, sondern die Hirten bekommen Besuch. Und wir wissen, da kommt ein Engel und er fordert sie auf, so geht dahin zu diesem Stall und begrüßt den Messias. Auch da eine Botschaft von Gott durch den Engel, das ist eigentlich relativ selten, aber in diesem Fall war der Botschafter ein Engel. Als Jesus nach seiner Geburt in den Tempel gebracht wird, das war damals jüdische, nicht nur Sitte, sondern war eine Anordnung von Gott, sodass alle Neugeborenen dem Herrn geweiht werden. Ja? Und nachdem er geboren war, ging Maria und Josef in den Tempel und dort prophezeit Simeon, ein alter Mann, dem Gott Jahre vorher versprochen hatte, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Und er wartet und wartet und wird älter und wird älter. Und dann kommt dieses Baby und er sieht, das ist er. Und dann fängt er an zu prophezeien. Genauso Hanna, eine Prophetin. Ja, auch sie spricht prophetisch über dieses Baby. Das heißt, sie macht allen, die da sind, nicht nur den Eltern, sondern allen, die da sind, gibt sie die Botschaft weiter, das ist der verheißene Retter. Danach besuchen die Weisen Jesus. Denn sie kehren wieder zurück in den Stall und die Weisen kommen, bringen Geschenke und ehren Jesus als den König, ja, als König. Aber sie hatten von Herodes, da waren sie nämlich vorher und haben sich erkundigt, wo er denn geboren ist, den Befehl gekommen, kommt wieder her und sagt mir genau, wo er geboren ist. Und auch da muss Gott eingreifen und er spricht zu diesen Weisen, das ist übrigens die zweite Gruppe, ja, zu denen er spricht. Er spricht zu den Weisen, kehrt nicht zurück zu Herodes, sondern geht einen anderen Weg. Um zu verhindern, dass Jesus dem Mord an den Kindern, die Herodes dann veranlasst hat, zum Opfer fällt. Und genauso, auch ein Grund, Josef träumt wieder und kriegt den Befehl von Gott, nimm deine Familie und geh nach Ägypten. Auch das der Grund, damit Jesus nicht diesem Kindermord zum Opfer fällt. Und dann träumt er wieder, als nämlich Herodes gestorben ist. Wie soll er das in Ägypten mitkriegen? Also spricht Gott zu ihm und sagt, kehr zurück aus Ägypten, geh wieder nach Israel und wohn dort. Nur drei von diesen Personen waren damit vertraut, wie Gott spricht. Zacharias, weil er Priester war. Ob er das selber vorher schon erfahren hat, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wusste er, dass Gott auch zu Priestern spricht, als Mittler zwischen Gott und Menschen. Ja, das war schon auch früher vorgekommen. Also der war mit dem Reden Gottes zumindest rein theoretisch vertraut. So, und Simeon, der hatte das schon erfahren und Hanna war Prophetin, also wusste sie, wie das funktioniert. Sie hat vorher schon für Gott. Alle anderen haben noch nie vorher das Reden Gottes gehört und weitergegeben. Was heißt das? Es ist möglich für jeden, dass er Gottes Stimme hört, vernimmt und auch weitergeben kann. Das waren alles Anfänger. So, seitdem Jesus wieder aufgefahren in den Himmel, hat Gott seinen Geist ausgegossen, damit jedes seiner Kinder genau diese Erfahrung machen kann. Nämlich vom Geist Gottes zu hören, zu empfangen und weiterzugeben. Manchmal auch nicht weiterzugeben, sondern einfach für sich selber zu empfangen. Auch das ist möglich. Aber häufig eben halt auch eine Botschaft weiterzugeben. Weil, so wie die Priester im Alten Testament zwischen Gott und den Menschen vermittelt haben, das ist jetzt unsere Aufgabe. Im Neuen Testament sind die, die Jesus ihr Leben gegeben haben, die Priester. Wir sind diejenigen, die unserem Volk die Botschaft weitergeben sollen, die Gott für sie hat. Wer sonst sollte es wohl tun? In der Apostelgeschichte lesen wir zahlreiche Berichte davon, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Nicht nur, dass er geredet hat auf unterschiedlichste Art und Weise, sondern auch durch Zeichen und Wunder. Und das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Evangelium, die gute Botschaft, in alle Welt hinausgegangen ist. Ohne das wäre das in Jerusalem geblieben. Und wahrscheinlich wäre es ein kleiner Haufen geblieben. Aber dadurch, dass der Heilige Geist gewirkt hat, Kraft gegeben hat, geredet hat und auch Zeichen und Wunder getan hat, hat sich das ausgebreitet, haben die Menschen geguckt, waren sie begeistert, haben Gott erlebt. Gott ist ein lebendiger Gott. Wenn man nur von einem toten Gott redet oder von einem, der ganz weit weg ist, wer interessiert sich dafür? Da gibt es genug von. In den Briefen der Apostel an die Gemeinden finden wir ganz wertvolle Hinweise darüber, wie wir mit den Gaben des Geistes umgehen sollen. Und auch wenn da Beschreibung ist, was für Gaben es gibt, das ist gut, um sie zu erklären, um zu verstehen, was sie aussagen, ja, und auch wie man mit ihnen umgeht. Aber glaub nicht, dass das eine vollständige Liste davon ist, wie der Heilige Geist sich uns mitteilt. Er hat so viele Möglichkeiten, Der Heilige Geist ist so kreativ, er findet noch mehr Möglichkeiten, als die, die da aufgeschrieben sind. Also bitte beschränkt das nicht darauf, aber das hilft uns zu verstehen, wie der Heilige Geist mit uns umgeht und auch wie er redet. Ja? Deswegen diese Beschreibung. Und gerade im ersten Korintherbrief, die brauchten das besonders, die haben ganz viel, die waren ganz begeistert davon, vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Und so sind da ganz naiv rangegangen und haben das genutzt in jeder Hinsicht, aber manches Mal eben halt auch nicht ganz richtig. Und da hat Paulus viel korrigiert. Das hilft uns heute, gut damit umzugehen. So, damals war das normal, dass in den Gottesdiensten Weissagungen kamen. Was hat Elke vorhin gesagt? Ein jeder habe etwas. Nicht nur die Lobpreisgruppe, nicht nur der Pastor, ein jeder. Jeder, der zum Gottesdienst kommt, soll was haben. Ja, was denn? Eine Stimme, damit ihr singt und ansonsten Ohren zum Zuhören? Nein, ihr könnt auch empfangen und weitergehen. Und ich weiß, so damals war das, wie gesagt, da, wenn wir das lesen in der im Korintherbrief, das war normal. Ja, da war immer was da. Und Paulus musste manchmal sagen, so reicht, nicht mehr. Bei uns müssen wir mehr, mehr, wir brauchen mehr, mehr, Herr, mehr. Aber liegt es denn da? Liegt es denn daran, dass der Herr nicht reden will? Oder liegt es an uns, dass wir Angst haben? Angst haben, was falsch zu machen, was falsch weiterzugeben? Es könnte ja vielleicht aus uns kommen. Manche haben auch Angst davor, dass der Feind uns was weitergibt. Die sollten mal die Stelle lesen von wegen mit den Steinen und den Kindern, was Jesus sagt über den Heiligen Geist. Wenn wir als Väter, er beschreibt das über die Väter, wenn wir als Väter, als Unvollkommene, unseren Kindern gute Gaben geben, wie würde der vollkommene Vater im Himmel uns was anderes geben als den Heiligen Geist? Wir brauchen da keine Riesenangst für zu haben. Wir haben, wenn wir den Geist bekommen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Es sei denn, wir suchen an einer falschen Quelle. Aber wenn wir da oben suchen, dann kriegen wir Heiligen Geist und nichts anderes. Ja, und es kann sein, dass da was von dir dabei ist. Und es kann tatsächlich auch vorkommen, das ist auch schon vorgekommen, dass der Feind versucht, etwas weiterzugeben. Kann sein, passiert. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen das prüfen. Das sagt sie ausdrücklich. Nicht, weil wir Gott prüfen müssen, weil wir Gott kontrollieren müssen. Nee, eben gerade aus dem Grund. Es kann sein, dass das nicht alles von Gott ist. Nicht schlimm. Es ist alles unterliegt der Prüfpflicht. Wir übernehmen nichts einfach nur so. Ja? So. Es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Sonst wird es nicht von Gott sein. Gott redet nicht einmal so und einmal so, sondern es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wenn es mit dem Sinn übereinstimmt, manchmal gibt es Dinge, ja, die Gemeinde ist ihm zu wichtig, steht nirgendwo in der Bibel. Ja? Aber seine Liebe zur Gemeinde, die finden wir in der Bibel. Ja? So, von daher, das widerspricht nicht so, wie er normalerweise redet, auch dem Sinne nicht. So, von daher können wir einordnen, passt das mit der Bibel überein oder nicht? Zukunftsvorhersagen sind immer problematisch. Ne? Jeder kann sagen, was in Zukunft passiert. Die stellen wir so lange unter Vorbehalt, bis sie passiert sind. Da können wir sagen, ja, das hat Gott gesagt. Aber so lange bleiben sie im Hinterkopf, ja, wir halten das für möglich und wir rechnen damit. Aber wir sagen nicht, so wird es auf jeden Fall passieren. Ja, sondern dass der Vorbehalt ist immer so, wenn es eintritt, dann hat Gott geredet. Und wichtige Entscheidungen, so wie ich das vorhin auch gesagt habe, wichtige Entscheidungen werden nicht aufgrund einer einzigen Aussage getroffen. Egal, ob es persönlich ist oder für die Gemeinde oder für was anderes, ich verlasse mich nicht nur auf eine einzige Aussage, die muss bestätigt werden. Möglichst von verschiedenen Leuten. Am liebsten sogar von außerhalb, nicht aus der eigenen Gemeinde, die vielleicht nach dem Munde reden, sondern von verschiedenen Seiten. Und du musst eine innere Bestätigung haben. Gerade für persönliche Entscheidungen musst du eine innere Bestätigung haben. Das heißt, dass Gott das schon eigentlich in dein Herz hineingelegt hat. Dass das nur noch mal eine zusätzliche Bestätigung ist. Gott selber bewahrt uns davor, verführt zu werden. Wir haben Heiligen Geist in uns. Jeder, der Jesus sein Leben gegeben hat, hat Heiligen Geist in sich. Auch wenn er vielleicht die Taufe im Heiligen Geist nicht hat, aber er hat den Heiligen Geist in sich und kann beurteilen, ja, kann verstehen, was das Reden Gottes ist. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Alternative wäre, wir verzichten auf das Reden Gottes. Wäre das besser? Ich weiß, dass manche das machen. Verzichten lieber auf das Reden Gottes, um nicht Gefahr zu laufen, irgendwem auf den Leim zu gehen. Ich halte das für keinen guten Weg. Ich finde viel besser, wir prüfen das, was Gott sagt, aber ich möchte das Reden Gottes haben. Wir brauchen das, wir haben das so nötig. Und wir dürfen lernen, auch Fehler zu machen. Ich glaube, wir dürfen auch keine Angst haben, dass mal was von uns dabei ist. Das heißt doch nicht gleich von vornherein, das ist schlecht. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann haben wir auch gute Ideen, weil Gott was Gutes in uns tut, auch an guten Gedanken. Das ist doch nicht gleich von vornherein schlecht. So, deswegen, warum ist das so schlimm, wenn da auch was von uns dabei ist? Klar, manchmal muss man das auseinanderhalten und sagen, so, das ist Gottes Reden, das nicht. Aber trotzdem heißt es nicht, wir tun das einfach an die Seite. Wie viel ist denn in den Predigten von mir, von Gott, und wie viel ist von mir? Trennt ihr das auch immer so ganz genau, fein, säuberlich? Oder nehmt ihr das einfach erstmal hin, weil ihr Vertrauen habt? So, und so können wir auch mit den Geistesgaben umgehen. Wir haben Vertrauen zu Gott, wir haben auch Vertrauen zu Leuten, die uns was sagen. Und trotzdem sind wir immer in dieser Prüflicht, von wegen wir gucken, passt das mit dem Wort Gottes überein. So. Wenn Maria und Josef das so gemacht hätten, dass sie das Reden Gottes an die Seite gelegt hätten, weil es hätte ja was Falsches sein können. Überleg mal, was jetzt wäre oder was jetzt nicht wäre. Wäre Jesus noch am Leben? Naja, ich glaube, dass Gott Macht genug hätte, ja, Jesus zu bewahren. Aber so ist es auf jeden Fall der bessere Weg gewesen, dass er mit seinen Leuten redet und sie gehorchen. Das war der einfachere und schönere Weg. Und ich glaube, das will Gott mit uns tun. Er hat uns in diese Welt gestellt und will mit uns zusammenarbeiten. Aber dazu müssen wir auch auf ihn hören. Das geht nicht anders. Und Gott weiß, dass wir Fehler machen. Ja, er kennt uns von Anfang an. Aber er hat uns einen Verstand gegeben und auch den Heiligen Geist gegeben, um uns vor Schaden zu bewahren. Wir können das erkennen, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir offen sind, wenn wir ehrlich damit umgehen und uns auch nicht zu schade sind, uns korrigieren zu lassen. Wenn wir den Anspruch haben, wir müssen alles 100% immer genau nur das weitergeben, was Gott sagt, dann werden wir nie reden. Wenn ein Kind von vornherein richtig gut geradeaus gehen müsste, würde es das Gehen nie lernen. Das wird erst wanken und das wird erst stolpern und krabbeln. Und genau wie wir, wenn wir etwas lernen, fangen wir an erstmal mit Fehlern. Ganz normal. Brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Ich meine, wenn ein Erwachsener mit 20 dann noch nicht geradeaus gehen kann, dann muss man vielleicht Maßnahmen ergreifen. Aber ich möchte uns Mut machen, dass wir dem lebendigen Gott und das, so diesen Gedanken, wir sollen nicht so sehr auf uns gucken. Guck mal auf den Herrn. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, zu reden. Durch wen soll er denn reden, wenn nicht durch uns? Will er immer nur Einzelne rausgreifen? Er hat uns allen den Heiligen Geist gegeben. Wir alle können uns ausstrecken nach der Taufe im Heiligen Geist und dass der Heilige Geist uns mitteilen kann, dass wir Dinge empfangen. Nicht alles auf einmal, sondern, und wenn es nur punktuell ist. Und der eine empfängt das und der andere empfängt das. Der eine träumt und der andere erkennt aus dem Wort Gottes etwas Besonderes, wie auch immer. Ganz verschieden, unterschiedlich. Aber der Herr möchte reden. Wollen wir ihm die Gelegenheit geben? Das heißt, wir öffnen uns und hören. Trau dich zu hören. Trau dich es auszusprechen, wenn es nicht allein nur für dich ist. Wenn es für dich ist, wenn es eine persönliche Sache ist, musst du das nicht aussprechen. Dann darfst du das für dich selber genießen und dich danach hören. Und ich möchte jetzt tatsächlich diesen Raum öffnen und sagen, so, lass uns 10 Minuten Zeit nehmen. Ich will das nicht unnötig ausdehnen, sondern ich glaube, dass der Herr in der Lage ist, in 10 Minuten ganz, ganz viel zu sagen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du was hörst, das heißt nicht unbedingt mit deinen Ohren. Es kann auch sein, dass ein Engel kommt, den nur einer sieht von uns, preist den Herrn, dann hör zu, was er dir sagt. Aber ich weiß, das ist relativ selten. Wie nehmen wir denn wahr? Wie nehmen wir denn das Reden Gottes wahr? Ganz häufig kommt das in unsere Gedanken hinein. Und das fühlt sich so normal an. Wir kriegen immer mal wieder Gedanken. Aber ich habe festgestellt, dass ich das sehr wohl unterscheiden kann, weil diese Gedanken, die da kommen, merke ich, ob die von mir sind oder nicht. Ob ich die vorher gedacht habe, ob ich vorher an so etwas gedacht habe oder nicht, oder ob das jetzt ein ganz neuer Gedanke ist. Und trotzdem fühlt sich das nicht fremd an, weil das ist ja in mir. Also wir warten nicht auf irgendetwas Übernatürliches, nicht auf einen Knall, nicht auf einen Blitz, nicht auf Feuer, auf was ganz Normales. Der Herr redet zu uns durch Gedanken. Zum Beispiel. Es können auch Bilder sein. Und wir alle kennen das, dass wir uns Bilder im Inneren vorstellen können. Denk an den letzten Urlaub. Wo war der? Und du hast noch Bilder vor Augen. Kannst dich daran erinnern, kannst dir das wieder visuell vorstellen. Und so kann Gott uns Bilder geben, die wir sehen. Und vielleicht sogar eine Szene. Und dann gucken wir, was passiert da. Und wir müssen noch nicht unbedingt verstehen, was das ist. Ja, dann dürfen wir fragen, so Herr, was willst du uns damit sagen? Und dann sagt er uns häufig auch was dazu. Manchmal ist das aber auch so, gerade wenn wir das so in so einer Gruppe machen, trau dich es trotzdem weiterzugeben. Gerade so, wenn wir mit mehreren zusammentragen, dann kann das sein wie so ein Mosaik. Und du erkennst bei einem Mosaikstein noch längst nicht, was das ist. Aber es ist ein Teil davon. Das haben wir häufig auch wenn wir dienstags beten, haben wir das, wenn wir so eine Zeit nehmen, dann hat der eine das und der andere das. Und wenn der dritte und der vierte noch dazukommen, die alle scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann erkennt auf einmal einer, Mensch, das hat einen Zusammenhang, das hat eine Botschaft, das hängt alles miteinander zusammen. Und der führt das Ganze zusammen und dann ist auf einmal ein Bild da. So, Gott kann auch so reden, auf diese Art und Weise, dass wir nicht wissen, was das bedeutet, aber am Ende gibt es ein Bild. Also trau dich, selbst wenn du nicht verstehst, was es ist, und wir gucken nachher mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, dass wir einen lebendigen Gott haben, oder? Der gerne redet. Willst du hören? Ich habe hier ein paar Zettel hingelegt. Es wäre schön, wenn du hörst, das nicht gleich rauszuposaunen, sondern schreib es auf. Schreib deinen Namen mit drauf, falls irgendwelche Rückfragen sind, und dann legst du es wieder hin, bringst es wieder mit her und dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich weiß es auch nicht, was dabei rauskommt. Der Herr hat nichts vorher gesagt. Gesagt, mach das einfach. Da muss ich mich ja auf ihn verlassen, was er sagt. Ja? Wollen wir das tun? Wir lassen so ein bisschen leise Musik dahinter laufen, also so im Hintergrund. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wir machen das auch ganz leise. Aber manchmal ist das gut, so ein bisschen Ablenkung zu haben, dass wir, sonst sind wir in unseren eigenen Gedanken gefangen. Das kann eine Zeit dauern. Das kann sein, dass du erstmal eigene Gedanken denkst. Und wie höre ich denn nur auf Gott? Entspann dich. Und vielleicht noch es kann sein, dass du gar nichts hörst und auch gar nichts siehst und gar nichts empfängst. Fühl dich in keiner Weise schlechter. Mal gibt der Herr dem einen und mal gibt er dem anderen. Das heißt nicht, er vernachlässigt dich, sondern du bist heute nicht dran. Du bist weder besser noch schlechter. Einer, der etwas weitergibt, was nicht von ihm kommt, was hat der großen Ruhm? Für eine Ehre. Das mag sehr wichtig sein, was er weitergibt, und das mag vielleicht auch wirklich spektakulär sein, und trotzdem, er ist nur ein Bote. Das macht ihn nicht besser. Also bitte, verspann dich nicht, du musst nicht unbedingt etwas produzieren. Wir können das nicht produzieren. Wir wollen nichts produzieren, weil wir wollen hören, was Gott sagt. Und dazu müssen wir nur Empfangende sein. Ja, aber setz dich bitte nicht unter Stress, du musst jetzt unbedingt was abliefern. Wenn nichts kommt, ist auch gut. Dann hat der Herr auch eine Botschaft damit. Dann fragen wir ihn, Herr, warum hast du nicht geredet? Ja, also, da vorne liegen auch ein paar Stifte, falls ihr, ihr dürft eure eigene Zelle nehmen, das müssen nicht diese sein. Ich bete kurz und dann machen wir Musik an und dann hören wir auf den Herrn. Herr, wir wissen, dass du lebendig bist, Herr. Wir kennen dich. Wir freuen uns, Herr, dass du gerne redest. Und wir möchten gerne hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Uns persönlich, uns als Gemeinde und vielleicht auch für unser Volk. Herr, gib du uns, öffne du uns dein Herz, Herr. Lass uns teilhaben, was du denkst, was du mit uns vorhast. Sprich du zu uns, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du das gerne tust. Amen. Wie ihr seht, ich habe ganz viele Zettel vor mir und das geht wirklich alles in eine Richtung. Ich versuche das mal so ein bisschen zu ordnen und euch mitzuteilen. Elke hat einen Fluss gesehen und also wenn das falsch ist, was ich da sage, Elke, dann traust du dich zu schreien. Einen Fluss gesehen und der Herr sagt, taucht ein in meinen Strom. Und in diesem Fluss steht Vermehrung, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Freude, Hoffnung und Kraft. Das heißt, das ist das, was der Herr tun will. Das können wir nicht, das kann nur der Herr. Deswegen taucht ein, nehmt das und gebt es weiter. So habe ich es verstanden. Genau. Uta hat ein Mühlenrad gesehen. Wasser setzt es in Bewegung. Es fängt langsam an, sich zu drehen und wird immer kräftiger. Und eine Taube fliegt über dem Rad. Wasser ist immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Ja, und das verstehe ich so, dass der Heilige Geist etwas in Bewegung setzen will. Ja. Genau. Und es geht langsam los, wie bei einem Mühlrad, deswegen auch das Mühlrad. Es geht langsam los, man denkt, das kommt ja gar nicht richtig in die Gänge, aber mit der Zeit wird es immer schneller, immer schneller. Die Taube, auch das Symbol für den Heiligen Geist, genau. Ansonsten, warum der da drüber fliegt, kann ich jetzt im Moment noch nicht so ganz fassen, aber auf jeden Fall ein vielleicht heißt das so, der Heilige Geist wacht darüber. Er hat es im Blick, er sorgt dafür. Nicht wir müssen es tun, sondern er ist es. Eine durchaus ermahnende Sache auch, werdet voll Geistes, lasst euch auffüllen, es wird schwere Kämpfe und auch Entscheidungen geben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne wird es nicht gehen. Und dann eine ganze Menge, nicht jeder einzeln, sondern zusammen. Wir sollen gemeinsam etwas tun, beziehungsweise auch zusammenhalten. Welches nehme ich denn da jetzt mal? Genau, fangen wir da mal an. Genau. Ach, siehste, das habe ich noch gar nicht gelesen, muss ich dann gleich mal vorlesen. Diese Gemeinde soll ein Ort des Gebets und des Lobpreises sein. Erhebt eure Stimmen und seid mutig. Ich, der Herr, habe alles vorbereitet. Habt immer Christus im Zentrum. Liebt einander und haltet zusammen. Ich habe noch so viel vor mit euch. Denkt an das Mühlrad. Betet füreinander und ganz besonders für Deutschland. Es werden schwierige Zeiten kommen, aber nicht nur für mein Volk. Ich bin euer Versorger und Heiler, spricht der Herr. Ich liebe jeden Einzelnen ganz besonders. Das halte ich jetzt immer hoch, das ist so schön groß geschrieben. Könnt ihr das lesen? Mehr zuhören. Redet mehr miteinander. Seid aufmerksam zueinander. Die Gemeinde soll näher zusammenrücken. Wir sollen einander die Hand geben und einen Kreis bilden, den der Feind nicht durchdringen kann. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass er das sagt. Mehr Gemeinschaft, stärkt den Glauben an mich. Haltet einander fest, sodass der Feind nicht in eure Reihen wüten kann. Gemeinsam sind wir stark. Ich, der Herr, werde euch neue Wege bereiten. Habt Vertrauen. Das ist auch nochmal ein Hinweis auf Vertrauen, dass wir dem Herrn vertrauen können und auch gehorsam sein sollen. Etwas noch Persönlicheres, nicht für einen persönlich, ich glaube, dass du da dich jetzt einfach persönlich angesprochen fühlen darfst. Du bist seine Königstochter beziehungsweise sein Königssohn. Jesus hat dir Würde gegeben, indem er dich annimmt, sich dir zuwendet und dich liebt, einfach so, wie du bist. Lass deine Gaben und Talente heraus. Lebe darin. Trau dich. Du lebst in meinem Saft, aus meiner Kraft, wie die Rebe am Weinstock. Du bist Licht in der Welt. Trau dich zu leuchten. Halte dich rein. Ich will dich gebrauchen. Manchmal legt sich etwas auf dein Leben, das nicht von mir ist, das dich bindet, in dem zu leben, was ich für dich geplant und vorbereitet habe. Sei wachsam, schau auf mich und suche täglich meine Gemeinschaft. Sage ehrlich, was dich bewegt. Ich will dich gebrauchen. Ja. Oh, entschuldige. Danke, danke, ja. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das zu lesen, genau. Aber. Danke, dass es nicht nur diese geht. Und Inas lese ich jetzt zuletzt vor, weil das ist das, was wir jetzt tun sollen, aber das geht auch genau in diese gleiche Richtung. Ina hatte den Eindruck, dass wir heute gemeinsam das Abendmahl zusammennehmen sollen. Es ist dem Herrn wichtig, dass wir in Einheit zusammenkommen. Und danach soll ein jeder mit Öl gesalbt werden und so ins neue Jahr gehen. Für das nächste Jahr. Ich möchte unter euch eine Salbung freisetzen, wo meine Liebe sichtbar wird und Heilung geschieht. Lasst euch nicht entmutigen. Der Herr redet gerne, ne? Fühlt ihr euch ermutigt? Ich habe auch noch was. Ich möchte euch an euren Auftrag erinnern, den ich euch hier am Lagbett gegeben habe. Vernachlässigt ihn nicht. Es ist ihm sehr, sehr wichtig. Passt da genauso rein. Ja? Wem sollen wir es geben? Wo sollen wir, wem, ne? Also nicht nur unter uns. Wir sollen nicht unter uns bleiben, sondern wir sollen es den Menschen geben, die es brauchen. Ja. Und jetzt sollten wir das umsetzen, was Ina empfangen hat, weil tatsächlich dieses, dass wir eins sind, dass wir zusammenstehen, dass wir eine Einheit sein sollen, dass der Herr uns gemeinsam salben will, nicht einzelne nur punktuell, sondern gemeinsam, und dass wir wirklich auch zusammenstehen sollen. Ich glaube, das ist eine der ganz zentralen Dinge, die der Herr uns immer wieder gesagt hat. Deswegen auch dieses Miteinander reden, dieses einander zuhören, füreinander da sein und so weiter. Also lass uns um den Abendmahlstisch zusammen sammeln und gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und dann hole ich das Öl raus. Wir haben Öl genug, dass wir einander salben können.